Ich freue mich sehr, dass ich heute predigen darf. Ich bin da auch sehr dankbar für und freue mich, euch alle zu sehen, die ihr hier seid. Ich freue mich auch an alle, die im Livestream zugeschaltet sind. Schön, dass ihr da seid. Und ich muss sagen, auch ohne bzw. mit Maske seht ihr alle super aus. Also eure Augen sind super schön. Doch. Wir befinden uns gerade in der Pray First-Serie. Das ist unsere aktuelle Predigtserie. Bedeutet, bete zuerst. Mit bete zuerst wollen wir ausdrücken, dass Gebet nicht unsere letzte Wahl, sondern unsere erste Wahl sein sollte. Und wir wollen einfach, dass Gebet eine neue Priorität in unserem Leben gewinnt. Und deswegen haben wir so viele verschiedene Themen. Letzte Woche haben wir über Dankbarkeit gesprochen, wie wichtig Dankbarkeit ist. Und heute wollen wir über Bitten sprechen. Und wir haben ein Beispiel aus der Bibel, nämlich die Hanna. Wir wollen uns anschauen, warum Hanna eine Person war, die besonders erwähnenswert ist fürs Bitten. Hanna ist einfach besonders aus diesem Punkt, weil wir können für unser Leben lernen, wie wir mit Problemen und wie wir mit Sorgen umgehen sollten und was Bitten für eine Auswirkung für unser Leben haben kann. Und vielleicht stellen wir uns zum Anfang eine Frage. Was bedeutet überhaupt Bitten? Die Bitte an sich bedeutet, einen Wunsch zu äußern an eine andere Person. Ich weiß nicht, ich äußere meine Wünsche nicht an Leute, wo ich weiß, das juckt sie nicht. Sondern ich äußere meine Wünsche an Menschen, wo ich weiß, die können diesen Wunsch erfüllen oder er ist ihnen wichtig. Weil Wünsche haben in unserem Leben Bedeutung. Sie sind uns wichtig. Sie haben Gewicht. Und wenn wir uns das anschauen, können wir Bitten auch mit Flehen verbinden. Also jeder, der Kinder hat, wird es vielleicht kennen. Auf jeden Fall kenne ich das von mir, als ich ein kleiner Junge war. Wenn ich einen Wunsch hatte, dann wollte ich ihn unbedingt. Also bin ich zu Mama und habe gesagt, Mama, kriege ich das bitte? Und Mama hat auch manchmal Nein gesagt. Und bei den Kindern ist so ein Phänomen, die haben so einen Klicker im Kopf. Das bedeutet Kampfansage, klack. Und jetzt wird gefleht. Und jetzt wird nicht mehr in Ruhe gelassen. Und man sagt, aber bitte, bitte, komm schon und so. Und ich mache das und ich spiele ab und ich mache hier und da. Und oft gewinnt man oder wird zum Aufgeben gezwungen. Das sind so die zwei Optionen. Und Hanna war in einer Situation, wo sie auch am Flehen und am Bitten war. Wir befinden uns, was den Text angeht, in der Richterzeit. Die Richterzeit ist die Zeit oder gehörte zu den Kapiteln, wo Israel es eigentlich nicht gut ging. Das war ein dunkles Kapitel in Israels Zeit. Da war nämlich Abfall, die wollten nämlich nicht so viel mit Gott wirklich zu tun haben. Wir befinden uns ungefähr 1050 vor Christus. Und trotzdem spricht Gott in dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir haben Corona. Und diese Zeit ist nicht eine super wunderschöne Zeit für uns. Also auf jeden Fall genieße ich das nicht, zu Hause rumzusitzen. Und doch möchte Gott in so einer Zeit zu uns sprechen, uns begegnen und hat uns nicht vergessen. Amen? Glaubst du daran? Dann sag mal Amen, wenn du dran glaubst. Und wir können zusammen lesen in 1. Samuel 1, 2 bis 9. Und er ist Elkana, hatte zwei Frauen. Der Name der einen Frau war Hanna. Der Name der anderen Penina. Penina hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Zu Anfang, also zu dieser Zeit war das völlig normal, dass ein Mann auch zwei Frauen haben konnte. Das war nichts Besonderes. Natürlich hat es gleich bedeutet, dass es Probleme im Haus geben wird. Wir sehen das in der Bibel mit Lea und Rebekka, wir sehen das mit Sarah und Abraham. Das sind Spannungen. Und das ist wichtig für die Geschichte, zu wissen, dass da Spannungen gab. Hanna war die Herzensdame von Elkana. Er hat Hanna geliebt, aber Hanna konnte ihm keine Kinder gebären. Also hat er eine Nebenfrau geholt, die Penina, die ihm Kinder gebären konnte. Und in der Antike Israels war das so, dass es Schande war, wenn eine Frau keine Kinder bekommen hat. Also der Kinderwunsch war noch mal ein bisschen anders wie heute. weil Kinder haben damals bedeutet, dass eine Frau ihren Status dadurch bekommt. Also den Status in der eigenen Familie, den Status in der Gesellschaft. Darüber hinaus bedeutet es, dass im Alter, wenn sie alt werden, die Kinder sie versorgen, beziehungsweise, dass, wenn sie Witwe wird, die Kinder für sie einstehen. Und ein großer wichtiger Punkt, den wir später dann im Bibeltext lesen werden, ist, wenn du keine Kinder bekommen hast als Frau, dann hat das in deinem Kopf bedeutet, Gott segnet dich nicht. Und dieser Gedanke, dieses Gefühl hatte Hannah in ihrem Herzen. Und denk mal vielleicht zurück, vielleicht hast du Momente in deinem Leben, wo du genau dasselbe gedacht hast. Wo du dachtest, dass Gott mich gerade nicht segnet. Dass meine Umstände gerade überhaupt nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. Und dass du dich wunderst, warum Gott nicht so oder so reagiert. Hol dir mal vielleicht ein paar Geschichten in deinen Kopf, um dieses Gefühl nachvollziehen zu können. Vers 3. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf zum Herrn, der Herrscharen und anzubeten im Silo zu opfern. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkanah opferte, dann gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hannah gab er einen besonders großen Anteil, denn Hannah hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Das ist die Stelle, ja. Klar, sie ist aus dem Text, Gott hat das getan, weil die Denkweise klar war, ja, Gott ist der, der gibt, der segnet oder auch nicht. Und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich denke schon, wenn du in deinem Alltag unterwegs bist, ob es Schule war, ob es Firma war, und du bist mit dem, was du hast, vor Ort. Du investierst dich in die Situation vor Ort. Aber es gibt Leute, die dich vielleicht für deine Talente oder für das, was du hast, nicht ausstehen können. Und dann gibt es aber auch Menschen, die dich einfach grundlos mobben, weil sie wissen, du bist in einer besseren Position. Und das war bei Hannah. Hannah war geliebt und Penina nicht. Beziehungsweise nicht so wie die Hannah. Penina war ein bisschen Mittel zum Zweck, damit Kinder zu Hause sind, während Hannah die Geliebte war. Und da war Eifersucht da. Und deswegen hat Penina angefangen, die Hannah zu mobben. Und ich stelle mir die Frage, was hat das mit Hannah ausgelöst? Was löst es bei dir aus, wenn jemand negativ über dich spricht? Bewusst. Bei mir sind es keine positiven Gefühle. Hannah war tief bekümmert. Ja, dieses jahrelange Warten auf Kinder hat sie bitter gemacht. Sie empfand großen Druck, weil sie ja nicht leisten konnte, was sie eigentlich sollte. Und das lastete auf ihren Schultern. Und dann kommt noch so eine andere Frau, eine Penina, und beginnt darauf rumzureiten. Und die Narbe und die Wunde ist eigentlich groß genug. Und dann kommt noch jemand und macht Salz rein und freut sich dabei. Ich habe jetzt gegrinst, das sieht nur niemand. Aber eigentlich hat sie sich gefreut. Und da muss man sich nicht wundern, dass so eine Frau sich anfängt, minderwürdig zu fühlen, dass sie denkt, ich bin nicht gut genug. Und es entsteht ein Phänomen, dass du in deinem Leben oder Mann in seinem Leben eigentlich alles gut haben kann. Also wenn wir einfach nur den Familienstand anschauen mit dem, was wir haben. Sie konnten opfern, bedeutet, sie hatten wahrscheinlich genug zum Opfern. Sie konnten wandern, also hatten sie genug, damit sie unterwegs sein dürfen. Sie hatten Kinder, das bedeutet auch genug zu Hause zum Essen. Wahrscheinlich genug Verpflegung, ihr ging es gut. Aber dieses eine Problem, dieser eine Splitter im Fuß, hat sie dazu gebracht, dass sie die Prioritäten außenrum um ihr Leben verloren hat. Sie hat vergessen, dass da noch ein Mann ist, der auch darunter leidet. Also die Beziehung zwischen ihr und ihrem Mann war gestört, aber auch die Beziehung zwischen ihr und Gott war gestört. Durch das, dass die Priorität auf einmal nur noch diese Sorge war. Und ganz ehrlich an dieser Stelle, das kann man ihr auch überhaupt nicht übel nehmen. Also das kann man ihr nicht übel nehmen. Das ist kein Vorwurf, im Gegenteil. Aber nun mal sind wir Menschen so, dass uns die Sorgen und die Nöte in unserem Leben einfach manchmal erdrücken. Und Hannah ist das perfekte Beispiel dafür. Und wir lesen in Vers 7, so geschah es Jahr für Jahr, immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Also Hannah hatte so einen Druck auf ihrem Leben, dass das nicht nur psychische Schäden in ihrem Leben hatte, sondern tatsächlich körperliche Folgen. Ich kenne es von mir, dass wenn der Druck in meinem Leben so groß war, dass ich tatsächlich auch nicht essen konnte. Kennt das jemand? Das ist schön. Dann wissen wir, wir sind nicht alleine. Es gibt nun mal Momente in unserem Leben, da ist der Druck so hoch, das hat sogar körperliche Folgen. Wir sehen bei Jugendlichen, die in der Schule gemobbt werden, die zu Hause keine Heimat haben, die keinen Ort finden, dass sie in Sachen reinfallen, wo sie nicht mehr rauskommen. Ich habe so ein Mädchen kennengelernt, die in Bulimie verfallen war, weil der Druck in ihrem Leben so groß war, dass sie meinte, sie müsste was in ihrem Leben tun und hat aufgehört zu essen. Und was sie gegessen hat, hat sie auch in einer Stunde wieder raus. Also können wir in unserem Leben sehen, dass der Druck auf uns so wachsen kann, dass wir sogar körperliche Schäden davon tragen. Und ich möchte das bewusst betonen, weil viele Dinge in unserem Leben, da bitten wir Gott für Heilung zum Beispiel. Tatsächlich ist aber die Folge oder die Ursache eine völlig andere. Und erst muss die Ursache verschwinden und auf einmal geht es dem Körper wieder gut. Einfache Psychologie auch am Ende. Und in Vers 8 lesen wir dann. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz so betrübt? Bin ich nicht mehr wert als 10 Söhne? Jetzt sehen wir, dass in der Geschichte von Hannah sie zu nach Silo kommt. Sie feiern dieses Fest und da spitzt es sich zu. Da ist das ganze I gewachsen und jetzt kam der Punkt. Und Elkana kommt zu ihr und sagt ihr, bin ich nicht besser als 10 Kinder? Und diese Aussage können wir jetzt unterschiedlich verstehen. Wir könnten sagen, ja, er war einfühlsam und wollte sie unterstützen. Oder es war einfach nur Ausdruck seiner Hilflosigkeit gegenüber Hannas Unglück. Genauso aber können wir auch sagen, er war leicht egozentrisch und vielleicht selbst überschätzt und meinte ihr irgendwie zu sagen, hey, komm mal wieder runter. Ich glaube, solche Stimmen kennen wir in unserem Leben. Wir sind in einer Notlage und es gibt Menschen, die wollen uns entweder aufbauen oder klar sagen, dass die Sache doch gar nicht so schlimm ist. Auf jeden Fall wollen wir ihm erstmal nichts unterstellen. Fakt ist, dass der Versuch, sie zu lieben und sie anzunehmen, in diesem Moment aber nicht funktioniert hat. Weil wenn wir weiterlesen, ist Hannas Reaktion eine andere als Annahme und glücklich sein. Im Gegenteil, da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Und wenn man den Vers so anschaut, dann denkt man, ja gut, ist ja in Ordnung. Wenn man aber versteht, was sie dort gemacht haben, sieht es ein bisschen anders aus. Nämlich zu der Zeit, als sie in Silo waren, hatten sie geopfert. Und die Zeit, wo sie waren, war eigentlich keine Trauerzeit. Das war Zeit der Party. Da wurde geopfert, da wurde Gott gedankt, da war Musik, da war gutes Essen, da war Trinken, da war Freunde, alte Bekannte. Man saß am Tisch, man hat sich gefreut. Aber Hannah war überhaupt nicht danach. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, wo ich auf Geburtstagen war oder wo ich auf Partys war, wo ich gesagt habe, ich fühle mich überhaupt nicht danach. Die Leute kommen und sagen, wie geht's dir? Und du sagst, gut, geh weiter. Das ist das Gefühl, was ich oft habe. Aber das ist doch ehrlich, seien wir ehrlich. Unser Gut ist manchmal so ein, warum fragst du? Und das war Hannas Moment. Wie oft fühlen wir uns, wenn wir in den Gottesdienst kommen und du siehst den Moderator und der steht vorne und sagt, juhu, schön, dass du da bist. Und du denkst dir, aha, fühle ich mich nicht. Weil wir oft in unserem Leben emotional genauso sind. Und das ist erstmal okay. Überhaupt keine Sache. Das ist kein Vorwurf. Weil ich kann dir sagen, der Moderator hier vorne hat manchmal Krisen in seinem Leben und du merkst es gar nicht. Und so ist da Party und sie sagt, ich esse, ich trinke und adios. Tschüss, ich gehe. Und man merkt einfach, dass Elkanah klar war, mit Hannah ist was. Wir feiern hier alle und sie isst nicht und sie trinkt nicht. Was ist los mit dir? Aber da, wo manchmal Menschen nicht weiterhelfen können, hilft Gott. Und deswegen heißt die Predigtserie Pray First, weil wir als erstes zu Gott kommen sollten, anstelle von zu Menschen. Und Hannah entschließt sich für eine Sache. Hannah sagt, ich gehe jetzt zu Gott. Jetzt reicht's mir. Die Sache stinkt. Und sie geht in die Offensive. Aber nicht in der Form Offensive, ihr könnt mich alle mal. Und dann geht sie zum Nächsten und schlägt Finja ins Gesicht. Elkanah sagt ihr, was bist du für ein Mann? Und geht beleidigt in den Wald und schreit. Nein, sie sagt, Gott, du bist meine letzte Hoffnung. Auf dich lege ich meinen letzten Stein. Ja? Ich komme zu dir. Und sie geht offensiv auf Gott zu. Und sie sucht Gottes Nähe und schüttet ihr ganzes Herz vor Gott aus. Und was wir da merken, ist, dass sie aus ihrem Selbstmitleid ausbricht. Sie sagt, ich akzeptiere meine aktuelle Situation nicht mehr. Das will ich so nicht mehr. Und ich weiß, dass mir das nicht hilft, mir hilft das nicht, mir hilft das nicht. Also gibt es nur noch einen, der mir helfen kann, es ist Gott selbst. Und sie weiß, wo sie ihn findet. Sie findet ihn am zentralen Heiligtum. Wie oft ist Gemeinde genauso ein Heiligtum, wo wir Gott begegnen können? Aber viel mehr als Gemeinde ist Gott in unserem eigenen Leben. Hey, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott lebt in uns und wir haben einen Zugang zu ihm, der ist jetzt. Wir müssen keinen Tempel aufsuchen. Wir dürfen sofort zu Gott kommen. Deswegen pray first. Ich glaube, eine Hannah, damals war das noch ein bisschen anders, Gott zu begegnen. Aber wir dürfen gleich zu Gott kommen, mit allen Nöten, mit allen Sorgen. Und so merkte sie plötzlich, dass sie in ihrem Leben einen Punkt hatte, mit dem sie Gott haderte, obwohl sie ja für den Punkt eigentlich selber erstmal nichts konnte. Sie konnte nichts dafür, dass sie keine Kinder bekommen hat. Und so ging sie vor Gott. Und anstelle das in sich hineinzufressen, hat sie angefangen zu weinen und es rauszulassen, mit Gott in ein Gespräch zu kommen. Sie hat es thematisiert. Oft ist das so, Probleme sind keine Probleme, wenn wir sie nicht aussprechen. Wir können nicht in die Gedanken anderer Menschen reinschauen. Aber Gott sieht ins Herz. Und trotzdem müssen wir selber zu Gott kommen, damit wir anfangen, die Sachen loszulassen und ihm abzugeben. Weil Gott möchte, dass wir zu ihm kommen. Und dadurch hat Hannah erfahren, wie ihre Last von ihr abgefallen ist. Aber ich will dir kurz die Geschichte erzählen. Sie kommt zum Tempel, ja, da, wo das Blatt sich wenden sollte. Und da ist ein Priester und sie kommt vor Gott und sie weint und sie spricht mit ihm und erzählt Gott alles und sagt ihm sogar, Gott, wenn du mir ein Kind schenkst, so will ich es dir wieder zurückgeben. Guck mal, Gott, der Preis für mich, dir das Kind zu geben, ist nicht hoch, aber es ist mir so wichtig, deswegen drücke ich es dir aus mit diesem Gelübde. Und dann ist sie dort und der Priester Eli sieht sie, wie sie vielleicht auf den Knien sitzt, wie sie weint oder was auch immer. Fakt ist, er hat sie nicht hören können, er hat nur gesehen, wie ihre Lippen sich bewegen. Und in der jüdischen Kultur ist es so, dass wenn ein Jude betet oder die Tora liest, dann macht er das laut. Dann macht er das, dass es jeder hören kann. Hannah hat das nicht getan. Und Eli hat erstmal gesagt, Frau, geh nach Hause, schlaf deinen Rausch aus. Und Hannas Reaktion war aber eine völlig andere. Sie reagierte zu Eli und sagte, Eli, bitte nein, du darfst mich jetzt nicht ablehnen. Ich habe mit Alkohol, mit dem Rauschzeug, ich habe damit nichts zu tun. Ich bin einfach verkümmert. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe das einfach vor Gott ausgelassen. Ich habe ihm einfach alles hingegeben. Und das Schöne an Hannas Geschichte in diesem Punkt ist diese. Wir dürfen zu Gott kommen, wie wir sind. Wir dürfen zu Gott kommen, wie wir sind. Wir haben oft unsere Form. Wenn wir allein in die Denomination schauen, haben wir schon verschiedene Formen. Die Pfingstler sind laut, die Baptisten sind leise. Wir haben so viele Formen und jeder hat auch seine Begründung, warum das stimmt. Und ich würde auch sagen, ja, das ist auch richtig in jedem Aspekt. Aber als allererstes darfst du zu Gott kommen, wie du bist. Auch wenn was anderes vorherrscht. Du Du darfst zu Gott kommen, wie du bist. Dass er dich dann herausfordern möchte, das ist eine andere Sache. Aber der erste Schritt ist immer so, wie du bist. Amen. Und es ist richtig, sein Herz vor Gott auszuschütten. Weil in diesem Moment wird in unserem Leben eine Sache klar. Dass wir ein Minus haben. Es wird nicht nur für uns klar, dass wir ein Minus haben. Es wird auch für andere klar, wir haben gerade ein Minus auf unserem Leben. Und dann thematisieren wir, was wir auf unserem Herzen haben. Und Hannah bewies durch diese Wandlung, dass sie zu Gott kommt, dass ihr Herz sich verändert hat. Dass sie bereit ist, daran zu arbeiten. Und versteh mich nicht falsch. Die Bitte von Hannah war kein Handeln mit Gott. Auf das Motto, hey Gott, du gibst mir das und ich gebe dir das. Ich habe das, du hast das. Ich lese 10-mal Bibel, dafür kriege ich das. Ich bete für 5 Leute, dafür kriege ich das. Gott, ich habe noch keinen Porsche, was muss ich dafür tun? Nein, nein. Oft ist das unsere Herzenshaltung, die wirklich Dinge, die wir sagen, ihren Wert verleihen. Und bei Hannah war das so. Hannah war dieser Wert wichtig. Und so wollte sie das nicht in einer leeren Floskel ausdrücken, sondern in einem ernsthaften Versprechen gegenüber Gott. Und wie gesagt, wenn wir das Samuel-Buch lesen, sehen wir, Gott schaut ins Herz. Das hatte schon Samuel später ihrem Sohn nebenbei gesagt. Nicht ins Äußerliche, sondern ins Herz schaut Gott. Und so beginnt das Buch Samuel nebenbei. Und oft beginnt Veränderung in unserem Leben, dass wir unsere Einstellung ändern müssen. Und Eli antwortete und sagte, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Und Eli, der als Priester war, war quasi die Vertretung Gottes in diesem Moment und hat ihr zugesprochen, Gott wird deine Bitte entgegennehmen. Viele haben vom Alten Testament oft so einen Gedanke, dass wir uns verdienen müssen, damit Gott wirkt. Aber schon im Alten Testament war Gott dem Menschen wohl oder gut gesinnt. Er war ihm positiv gesinnt. Wir sehen, Hannah hat nichts getan, damit sie das bekommt. Sie ist vor Gott gekommen, wie sie ist. Und Gott in seiner Gnade und in seiner Güte, weil das ist keine Floskel, dass Gott gnädig ist, sondern seine Einstellung zum Menschen hat in diesem Moment wirken wollen. Und dann lesen wir weiter. Sie kam nach Hause. Sie betete mit ihrem Mann. Und dann kam das Wunder der Natur, beziehungsweise Gottes, und sie bekam ihr Kind. Sie wurde schwanger. Und wie oft geht es, glaube ich, in unserem Leben so, dass in uns ein Kampf herrscht. In uns beginnt ein Kampf zu herrschen. Und Hannah hätte genauso negativ anfangen zu denken. Sie hätte ein negatives Gottesbild anfangen zu bauen in ihrem Kopf. Sie könnte sagen, Gott ist eigentlich gar nicht gut. Und dass ich in dieser Situation bin, ist eigentlich Gottes Strafe für meine Situation. Ich kenne viele Christen, die so manchmal denken, dass Gott sie straft, bewusst. Ich möchte dir das sagen, das stimmt nicht. Gott ist nicht der Versucher. Auch wenn wir Umstände in unserem Leben haben, so begleitet er uns durch diese Umstände. Psalm 23, und wandelte im tiefsten Tal, so fürchte ich kein Unheil mehr, denn du bist bei mir. Jesus ist dabei, Gott ist dabei. Sie hätte die Enttäuschung in ihrem Leben akzeptieren können. Dann ist das halt so. Ich habe doch schon gebetet. Ich habe doch schon 5-mal zu Hause gebetet. Ist nichts passiert. Muss ich akzeptieren. Sie hätte zweifeln können oder voreingenommen sein können. Mit wie vielen Menschen rede ich, die Gott noch nicht kennen und die sind schon voreingenommen, ohne Gott wirklich kennengelernt zu haben und sagen, ja nein, Gott, nö, gibt's nicht. Nein, das macht er nicht. Ich bin ein lebendiges Zeugnis dafür, dass Gott wirklich übernatürlich wirken kann. Und dass er es heute noch tut. Der falsche Fokus. Wir sehen, dass Hannah am Anfang den falschen Fokus hatte. Sie schaute auf die Probleme. Die Probleme decken oft die Augen zu. Aber wir müssen oft drüber schauen, um Gott zu sehen, um seine Perspektive zu erkennen. Und so hört Hannah auf, diese falschen Fokus nachzugehen, den man auch Hoffnungslosigkeit nennen kann. Oder was kann noch im Wege stehen? Hannas Ego könnte ihr im Weg stehen. Hannah hätte sagen können, dann bin ich schwach. Wenn ich jetzt um Hilfe bitte, dann bin ich schwach. Dann bin ich keine richtige Frau, dann bin ich kein richtiger Mann. Das kann ich nicht tun. Aber im Gegenteil, Hilfe anzunehmen, vor Gott zu kommen, ist eigentlich wahre Stärke. Diesen Hindernis im Kopf zu überwinden, ist eigentlich wahre Stärke. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich bewusst auch ansprechen will, ist, wenn Menschen anfangen zu sagen, ich bin eine Last für Gott. Wenn Hannah hätte sagen können, ich bin ihm nur eine Last. Gott hört auf alle Menschen außenrum, aber auf mich, ich bin zu viel. Gott hält das ganze Universum in seiner Hand. Die Kugel, also unsere Erde, ist verschwindend klein, wenn wir es im ganzen Universum vergleichen. Und Gott hält das Universum in der Hand und wir sind ihm eine Last. Ich möchte dir eine Sache sagen. Lass dich nicht von Dingen abhalten oder diese Dinge in dein Herz einreden lassen, weil Gott will dich. Gott liebt dich vom Herzen her und er möchte dir begegnen. Er möchte in dir handeln, in deinem Leben. Gottes Sicht auf dich ist positiv. Wenn wir das Evangelium anschauen, dann sehen wir, dass wir Menschen erstmal schlecht sind. Wir sind nicht gut. Wir brauchen Gott. Aber wie auch immer es ist, Gott sieht den Menschen erstmal positiv an. Er sieht ihn nicht für gut an. Der Mensch ist nicht gut, aber er ist ihm positiv gesinnt. Er ist ihm nicht negativ gesinnt. Dafür gibt es den Feind, den Teufel, der ist negativ. Und so kommt Hannah vor Gott. Hannah sagt, Gott, ich gebe dir das ab. Sie überwindet ihre Hürde und Gott macht aus ihrem Minus ein Plus. Gott verändert das Minus zu einem Plus. Und wenn wir die ganze Bibel durchlesen, wenn du die Evangelien durchliest, wenn du Jesus zuhörst, wenn du die Aposteln zuhörst, dann siehst du einen Faden, wo es immer wieder heißt, bittet, 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 bittet. Und es hört nicht auf in jedem Vers, danket und bittet, fleht und danket und bittet. Warum? Weil die Apostel oder weil die Bibel eine Sache versteht. Wenn wir anfangen zu bitten, schauen wir über unseren Horizont hinaus. Beispielsweise, Jesus erzählt von einem Zeugnis, ein Gleichnis, von dem Mann, der nachts zu seinem Freund kommt und ihn aus dem Bett klopft. Finde ich sowieso witzig. Wer hat nachts Gäste, dass er beim Nachbar klopfen muss für Brot? Aber auf jeden Fall, er klopft ihn aus dem Bett. Und der Nachbar steht auf und ist sauer, kann ich auch verstehen, und gibt ihm das Brot. Und Jesus sagt, genau diese Einstellung, wie der klopft, sollten wir haben. Sollen wir Leuten auf den Keks gehen? Sollen wir sie nerven? Nein, Jesus hat was anderes damit gemeint. Er hat die Einstellung des, ich lass nicht nach. Ich will an mein Ziel kommen. Gott, ich will das bekommen. Jakob, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Und so sagt Jesus, dass der Mann ihm vielleicht nicht das Brot geben würde, weil sie beste Freunde sind, aber allein deswegen, weil er ihm auf die Nerven geht, gibt er ihm das Brot, dass er endlich Ruhe gibt. Ich sag dir, Gott ist nochmal anders, weil Gott möchte uns gerne geben. Aber oft ist unsere Einstellung eben diese, jetzt oder gar nicht. Aber wir bleiben oft nicht dran. Und das musste bei Hannah auch passieren. Oder die Geschichte der blutflüssigen Frau. Wir sehen eine Frau in der Bibel im Neuen Testament, die 12 Jahre lang Blutfluss hatte. Sie war abgelehnt, wie Hannah. Ja? Sie musste außerhalb des Lagers leben. Sie war verzweifelt, wie Hannah. Sie hat 12 Jahre lang Ärzten ihr ganzes Vermögen hingegeben und die konnten ihr nicht helfen. Dann kommt Jesus und sie beschließt in ihrem Herzen, wenn ich ihn nur an der Quaste berühre, an seinem Hemd, ja, ich muss schon gar nicht, dass er für mich betet. Allein, dass ich ihn berühre, werde ich gesund. Genauso wie Hannah. Hannah wusste, wenn ich zu Gott gehe in den Tempel, er wird mir helfen. Und so geht die blutflüssige Frau. Hey, das war ein Riesenakt. Wenn ein Aussätziger damals in die Stadt reinlief, musste er schreien, Achtung, Aussatz, Achtung, damit die Leute wegrennen können. Was sie, wenn sie erwischt wird, wird sie gesteinigt. Und sie geht trotzdem, weil sie sagt, meine letzte Hoffnung und alles lege ich in Jesus. Und sie geht zu ihm hin, sie berührt ihn, sie wird gesund und Jesus sagt, Wer hat mich angerührt? Oh. Oh nein. Oh nein. Ich bin hier. Ich sollte da und jetzt hier. Und Jesus, und was sage ich? Und die Leute. Und dann kommt sie vor Gott. Sie sagt, Jesus, ich kapituliere. Ich lege mich hin. Sie war verzweifelt. Sie hat gezittert, hat ihre Situation geschildert. Und Gott und Jesus, ich war hier. Und Jesus sagt, warte. Dein Glaube hat dich geheilt. Gehe in Frieden. Und wenn wir Eli anschauen, hatte der Hanna dasselbe gesagt. Gott wird deinen Wunsch erfüllen. Gehe in Frieden. Denn der Friede ist das, was Gott uns geben möchte. Dieser große Kampf, den wir in unserem Inneren haben, wenn wir nicht wissen, soll ich zu Gott kommen, soll ich nicht zu Gott kommen? Gehe ich zu ihm hin, gehe ich nicht zu ihm hin? So ist das Ziel, wenn wir zu Gott kommen, Ruhe und Frieden. So müssen wir unsere Denkweise oft verändern, von den Umständen zu Christus hin hochzugucken. Und so haben wir die blutflüssige Frau, die ein Minus hat in ihrem Leben. Und sie sagt, Jesus, dieses Minus gebe ich dir. Und Jesus nimmt dieses Minus und macht ein Plus draus, indem er ans Kreuz geht für sie, indem er ans Kreuz geht für jeden Einzelnen von uns, indem er unsere Lasten, indem er unsere Schuld und indem er unsere Sünde trug und getragen hat, damit wir in Freiheit leben dürfen. Wenn schon im Alten Testament Gott positiv war und eine Hanna kommen durfte und ihr Anliegen Gott abgeben durfte und auch das bekommen hat, wie viel mehr dürfen wir zu unserem liebenden Vater gehen, der uns wirklich seinen Preis bezahlt hat, damit wir in diese Freiheit kommen dürfen. Amen. Glaubst du das? Hast du Hoffnung in deinem Herzen, wenn du das hörst? Wie toll ist das? Ich kenne es selber von mir, als ich in meiner mündlichen Prüfung war. Ich wollte unbedingt studieren und ich habe eine Prüfung verhauen. Ich hatte eine 4 und wenn ich jetzt die mündliche Prüfung nicht bestehe, komme ich nicht mehr ins Studium, weil dann müsste meine Ausbildung sich verlängern. Und ich war wirklich unter Druck. Ich konnte nachts nicht schlafen, ich konnte nicht essen, weil mein Wunsch war zu studieren und diese Ausbildung stand mir vielleicht nicht unbedingt im Weg, aber ich wollte es endlich abschließen, um weitergehen zu dürfen. Und ein Punkt war Lager und Logistik, das konnte ich super, aber umso mehr ich vorangekommen bin in den Themen, umso schwächer wurde es dann auch. Und ich dachte, ich verhaue die Prüfung. Roman, kommst du vor? Und ich dachte, ich werde es nicht schaffen. Und dann habe ich angefangen, vor Gott zu kommen. Komischerweise erst zum Schluss, ich weiß nicht, warum ich nicht gleich Pray First gemacht habe, gleich zu Gott gekommen bin. Nee, ich habe versucht, selber noch zu kämpfen, dann bin ich erst zu Gott. Und dann habe ich gesagt, Gott, bitte, und ich bin in meinem Zimmer auf und runter gelaufen, voll verzweifelt, Gott, hilf mir in dieser Situation. Und irgendwann mal kam der Moment, da kam Ruhe. Und ich habe eine Sache begriffen, ob es jetzt passiert oder nicht, mein Wunsch. Gott hat doch alles in seiner Hand. Gott wird es doch gut machen. Und so ist der Tag näher gekommen. Prüfung war da. Meine Eltern haben vor dem Haus der Prüfung so einen Gebetsmarathon gemacht, haben mich da aufgerichtet. Und ich gehe da rein in den Saal und bekomme meine Aufgaben. Schaue auf die erste und sage, oh, das ist in Ordnung, das kriege ich vielleicht hin. Ich schaue auf die zweite, schaue auf die Frau, schaue auf das Blatt, schaue nochmal auf die Frau, schaue nochmal auf das Blatt, schaue nach oben und ich denke mir, alter Gott, du bist krass. Das waren meine wirklichen Gedanken. Da stand Lager und Logistik drauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Lager und Logistik bekomme, war gering. Und ich habe genau das bekommen. Ich bin rein in den Saal, habe meine Prüfung gehalten, ich habe bestanden. Und so macht das Kreuz den Weg frei zu Jesus. Aus meinem Minus, durch das Kreuz, wurde ein Plus. Und sogar wenn ich nicht an meinen Wunsch gekommen wäre, glaube ich, dass Gott trotzdem bei dem Plus bleiben möchte. Auch wenn wir verfolgt werden, so will Gott immer noch ein Plus für uns. Und ich möchte einfach kurz zum Ende jetzt kommen und vielleicht mit dem dritten Punkt nochmal klar machen. Gottes Blick auf dich, Gottes Blick auf uns ist positiv. Jesus sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Und schon wieder sind wir beim Frieden. Es gibt eine Geschichte von einem Missionar, der unterwegs ist in Afrika und er fährt mit seinem Trecker hinten seine Lade und fährt ran und sieht einen Bauer am Rand. Und er hat eine große Tasche und große Schwere auf seinem Kopf und geht entlang und sagt, Nächstenliebe, ich will ihn erreichen. Ich halte an und ich sage, Bauer, komm, fahr mit mir mit. Der Bauer sagt, oh, vielen Dank. Und setzt sich in seinen Trecker hinten und sie fahren weiter. Und der Missionar guckt in den Rückspiegel und sieht ihn, wie er auf seinem Sitz sitzt, seinen Rucksack immer noch anhat und immer noch die Last oben trägt. Er fährt ran und fragt ihn, hey, was ist los? Du darfst doch deine Gepäck ablegen bei mir. Ich kann das aushalten mit meinem Auto. Und der Bauer hat eine Sache gesagt. Wissen Sie was, Herr Missionar? Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich mitgenommen haben. Aber das ist meine Last. Die will ich tragen. Die will ich Ihnen nicht aufladen. Der Bauer hat eine Sache nicht verstanden. Dass der Trecker stark genug ist. Und oft sind wir doch so in unserem Leben. Ich war auf jeden Fall so in meinem Leben. Gott hat mich zugerufen, hat mir gesagt, er will alles von mir nehmen und ich habe ihm immer nur Teile gegeben und war dann enttäuscht, wenn es doch nicht so war, wie ich es wollte. Anstelle, dass ich alles ihm gegeben habe, mein ganzes Gepäck, habe ich ihm immer nur Teile gegeben, wo ich gesagt habe, ja, da vielleicht Hilfe. Aber Gott möchte alles von uns. So sagt er nämlich dann, Jesus sagt dann weiter, nehmt auf mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden in euren Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn wir beim Punkt verändere dein Denken sind, dann ist das genau das. Jesus möchte, dass wir ihm alles abgeben. All das Joch, was uns runterzieht. All das, was uns Schwere gibt. Gott möchte diese Sachen abnehmen, aber völlig. Und er will uns neue Dinge geben, gute Denkweisen, positive Einstellungen gegenüber Gott und seinem Handeln. Und so will ich dir zum Schluss zwei vielleicht oder drei Punkte für den Alltag geben. Ich will dich ermutigen, komm zu Gott. Die Bibel sagt, nahet euch Gott und so wird sich euch Gott nahen. Das sagt Gott. Wenn wir zu Gott kommen, so kommt Gott näher an uns. Also trau dich, die Offensive nach vorne zu nehmen. Verstehe, wie Gott ist. Wenn wir in unserer Denkweise nicht verstehen, wie groß Gott doch wirklich ist, dann werden wir auch nur in diesen Maßstäben an Gott rangehen und an das, was er für uns hat. Die Bibel sagt, siehe, ich, der Herr, bin der Gott allen Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein? Sollte Gott etwas unmöglich sein? Ich glaube nicht. Oft ist es uns unmöglich, Gott zu verstehen. Und das ist okay, wir verstehen manchmal unsere Nachbarn nicht, wir verstehen manchmal unsere eigenen Freunde nicht. Da müssen wir auch Gott nicht verstehen, denen dürfen wir vertrauen. Und baue deinen Glauben mit Gutem. Ich bin nicht dagegen, dass man keine Nachrichten sieht. Ich bin da kein Hardliner. Aber wenn deine ganzen Gedanken nur voll sind von Corona, von Trump, von Stürmen, von Kriegen, vom Schlechten, dann wunder dich nicht, oder ich wundere mich nicht, ich rede von mir. Ich muss mich nicht wundern, dass ich anfange, schlecht zu denken. Weil ich habe in meinem Leben eine lange Zeit nur aufs Negative geguckt. Ich habe mich vollgepumpt mit schlechten Nachrichten. Ich habe die Offenbarung gelesen, ich habe nur Dinge gesehen, die schlecht werden. Verfolgung wird kommen, alles wird schlimm. Und vergessen in meiner Gleichung, dass doch Gott viel größer ist. Und so kommt der Glaube aus der Predigt, aber die Predigt aus dem Wort Gottes, aus deiner Bibel. Ich will dich ermutigen, vielleicht mit diesen drei Punkten dein Leben, deine Bitten vor Gott neu zu bringen. Lass uns aufstehen, ich will noch, dass wir kurz beten. Wenn du in deinem Herzen jetzt fühlst, dass Gott zu dir spricht, und wenn du merkst, dass da ein Ziehen ist und ein Drängen ist, dann gehe ein auf dieses Drängen. Schieb es jetzt nicht weg. Die paar Minuten noch. Geh drauf ein, wenn Gott jetzt zu dir spricht. Und lass uns mal die Augen schließen. Ich will fragen, wer heute vielleicht da ist, der sagt, ich möchte neu meine Bitten vor Gott bringen und ich möchte, dass Gott mir neu diese Kraft gibt, wirklich in die Offensive zu gehen, dann heb doch mal kurz deine Hand. Dankeschön. Und Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, der sagt, Jesus, ich brauche neue Kraft. Herr, und so predige und ich bete deine Kraft aus über jedem Einzelnen, der jetzt hier ist, der seine Hand gehoben hat. Herr, ich bitte dich, Geist Gottes, komm mit deiner Fülle. Herr Jesus, du hast gesagt, dass du die Fülle in der Fülle hast, Herr Jesus. Und so bitte ich dich, komm mit deiner Kraft, komm mit deinem Glauben. Herr, du hast für Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht schwach wird, Herr. So bete ich für meine Geschwister, dass wirklich ihr Glaube wachsen kann, dass er nicht geklaut wird, sondern dass sie ihre Hoffnung neu in Jesus legen dürfen, Herr. Dass du ihnen neu begegnest mit deiner Kraft, Herr. Ich segne sie, Herr Jesus. Und ich stelle sie vor dein Kreuz, Herr Jesus, wo du sie annehmen möchtest, wo du sie annimmst, Herr Jesus. Herr, und ich bitte dich, komm mit deiner Gnade neu in ihr Leben, Herr Jesus. Komm neu mit deiner Güte in ihr Leben, Herr Jesus. Und erfülle du sie von heute an, Herr Jesus. Schenke ihnen Begegnungen mit dir, Herr Jesus. Neuen Mut, Herr Jesus. Und neue Kraft, Herr Jesus. Danke dir, Herr. Danke dir, Herr. Ich möchte auch vielleicht eine Gruppe ansprechen, die sagt, ja, ich weiß, aber ich habe Zweifel in meinem Herzen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass Gott das auch wirklich tut. Und wenn du vielleicht zu der Gruppe gehörst, bitte ich dich auch, niemand sieht hin, deine Hand zu heben, Gott in den Himmel, damit wir beten. Ist jemand hier, der wirklich sagt, ich habe Zweifel, weil ich nicht sicher bin, dass Gott wirken kann? Und Jesus, danke dir, dass du, Herr Jesus, Wirker bist in unserem Leben, Herr Jesus. Dass sogar Restzweifel und Dinge, die unser Leben belasten, Herr, dass du sie wegnimmst, Herr Jesus. Dass du sie, Herr Jesus, Herr, ausrotten möchtest, indem du deine Liebe in unser Herz legst, indem du deine Gnade in unser Herz legst, indem du uns begegnen möchtest, Herr Jesus, mit all deiner Kraft und all deiner Herrlichkeit, Herr Jesus. Und so segne ich uns, Herr, in deinem Namen, Herr Jesus. Herr, ich stelle uns alle unter dein Kreuz, Herr, wo du herrschst und wo du regierst, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du uns begegnen wirst und willst, Herr. Und so erheben wir deinen Namen, Herr Jesus, weil du bist König und du bist Herr. Amen.